Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Heute Abend wird der deutsche Bundeskanzler über einen Philosophen sprechen. Olaf Scholz wird über Immanuel Kant reden, über seinen philosophischen Entwurf zum ewigen Frieden. Der Anlass dafür ist der heutige 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Und aus diesem Anlass reden wir hier gleich in der Lesart über besonders interessante Bücher, die zum Geburtstag des deutschen Chefphilosophen erschienen sind. Der wichtigste deutsche Philosoph wurde heute vor 300 Jahren geboren. Jedenfalls sagen das viele, die sich auskennen, dass Immanuel Kant das sei der wichtigste. Und so einen Anlass lassen sich die Verlage natürlich nicht entgehen. Es gibt jede Menge neue Kant-Bücher. Wir haben hier in der Redaktion von Deutschlandfunk Kultur zum Glück unsere Philosophie-Redakteurin Catherine Newmark. Zum Glück, weil sie sich unermüdlich durch solche Bücherberge wühlt und weil sie uns sehr genau sagen kann, ob diese Bücher denn was Neues zu erzählen haben oder auf neue Weise von Kant erzählen und wie die jüngere Kritik an Kant da so eingegangen ist. Catherine, sei herzlich willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Hattest du denn in deinem Leben eigentlich mal so eine richtige Kant-Phase oder ist das Leben als Philosophin sowieso eine nie endende Kant-Phase?
Also im deutschsprachigen Raum kommt man an Kant tatsächlich schwer vorbei. An Hegel kann man sich gerade noch vorbeidrücken, an Kant irgendwie nicht. Und ich habe tatsächlich im Studium mich durch diese wirklich auch nicht so ganz einfachen Werke, Kritik der reinen Vernunft und so weiter, durchgewühlt. Es ist auch ein Denker, der immer wieder aufploppt, wenn man jetzt Philosophie macht, wie ich auch sozusagen journalistisch. Kant ist immer wieder Thema und gerade in letzter Zeit war er ja auch nochmal sehr stark Thema, eben weil wir uns über diese Rassismusfrage so viele Gedanken gemacht haben. In meinem Studium, da waren wir eher noch so am Feminismus interessiert, da haben wir geguckt, wie viele sexistische Stellen gibt es bei Kant. Jetzt sind wir sozusagen am Rassismus dran und das ist eine Frage, die Kant auch nochmal so eine Diskussion ausgelöst hat, die ich auch ganz interessant finde.
Dann schauen wir mal jetzt auf den Bücherberg. Meine pauschale Vermutung erstmal, bei so einem großen Jubiläum gibt es doch bestimmt im Prinzip alle Kant-Bücher, die man sich so vorstellen kann, oder?
Ja, es ist alles dabei. Also von der Graphic Novel bis zur ganz dicken Biografie. Und ich habe wirklich auch vieles gefunden in kleinen Verlagen von nicht ganz bekannten Autoren, das ich auch ganz schön fand.
Und ich bin ja Graphic Novel-Liebhaber, da würde mich die ja zuerst mal besonders interessieren. Und das ist ja auch nochmal eine besondere Herausforderung, philosophische Ideen in eine Bildergeschichte zu packen. Wie hat das denn da funktioniert?
Also ich war sehr angetan davon. Ich bin anders als du kein Graphic Novel Fan. Ich lese selten Graphic Novels. Es ist von Jörg Hülsmann, Kant, vom Aufbruch der Gedanken im Knesebeck Verlag erschienen. Und das schafft es wirklich sehr gut. Ich mag auch den Zeichenstil. Es schafft es sehr gut. Einerseits Kants Leben, was eben sehr lange quasi philosophisch gar nicht so viel Bedeutendes hervorbringt. Also er schreibt interessante Bücher, aber so dieser große Knall, der kommt ja wirklich erst sehr spät, da ist er schon Ende 40. Er kriegt erst mit 46 eine Professur und er ist schon fast 60, als dann die großen Werke erscheinen. Das heißt, er geht sehr schön den biografischen Bogen durch des jungen Kant und dann geht er eben auf diese typischen Sachen ein von Kants späten Jahren, wo er eben diesen regelmäßigen Mittagstisch hat. Und er schafft es, finde ich, zumindest die drei Kritiken einigermaßen mit so ein paar Zitaten anschaulich zu machen, worum es da geht, nämlich um diese Neuaufstellung von Erkenntnistheorie. Genau, also ich finde das ein sehr gelungenes Beispiel und das kann ich sehr empfehlen.
Das wäre doch schon mal ein guter Einstieg in die ganze Immanuel Kant-Welt. Zu den Dingen, die ich nicht verstehe in der Welt, ist ja, wie Leute keine Graphic Novels mögen können. Soll es aber geben, habe ich gehört. Was gäbe es denn an konventionelleren Büchern für potenzielle Kant-Leser?
Genau. Die Herausforderung bei Kant natürlich immer eben diese Lebensgeschichte zu vereinen mit der Werkgeschichte, weil sie so auseinanderfällt, weil er eben erst sehr spät seine wichtigen Werke geschrieben hat und auch weil seine Werke wirklich kompliziert sind und gar nicht so leicht sind, sozusagen runterzubrechen. Was macht er? Warum ist es so wichtig, dass er sozusagen die Metaphysik abschafft oder der alles zumal mal der Metaphysik ist, also eine ganz neue Erkenntnistheorie aufstellt oder eben eine Moraltheorie mit dieser praktischer Vernunft, mit dem kategorischen Imperativ, also dass man nur Sachen tun darf, die ein allgemeines Gesetz auch sein könnten. Also all diese Sachen, warum das so zu erklären und in einen Zusammenhang mit dem Leben zu bringen, das ist die große Herausforderung. Und ich finde, wo sie besonders schön gelungen ist, ist im großen Buch von Markus Villaschek, Kant, die Revolution des Denkens, bei C.H. Beck erschienen. Das ist ein dickes Buch, was aber sehr, sehr lesbar ist und wo Villaschek wirklich ausgeht, auch von den eher praktischen Aspekten von Kants Philosophie, also der ewige Friede, die politischen Visionen, die auch heute aktuell sind. Und Biografisches immer wieder so einstreut. Also das ist eine wunderbare Einführung für, wenn man sich mal ein bisschen beschäftigen möchte mit Kant und seinem Denken, also vorrangig mit dem Denken. Es gibt das auch in viel kürzeren Versionen, zum Beispiel Claudia Blöser, Immanuel Kant auf 100 Seiten. Das ist, Claudia Blöser war heute auch in unserer Frühsendung. Das ist ein sehr, auch sehr schön und anschaulich geschrieben. Da erfährt man in relativ kurzer Strecke alles, was man so zu Kants Werken und so biografisch wissen muss. Und ein so etwas abseitiges Buch, was mir gut gefallen hat, ist Uwe Rose, Verliebt in die Metaphysik, ein Tag im Leben Kants, ein philosophisches Porträt. Da versucht er wirklich sehr dezidiert nochmal im Ausgang von Kants Leben und seiner Lebensführung, nämlich diesem sehr regelmäßigen Tagesablauf. Kant steht immer um 5 auf, sein Diener Lampe weckt ihn. Und dann stellt Uwe Rose gleich die Frage, wer aber weckt denn Lampe? Na ja, Lampes Frau. Wer weckt Lampes Frau? Und dann geht er sozusagen ins philosophische Spekulieren über. Und das fand ich sehr schön gemacht. Auch das ist so auch sehr ein lesenswertes philosophisches Porträt von Kant.
Jetzt hast du vorhin schon für die, die jetzt auf die ganz lange Kant-Strecke gehen wollen, die große, dicke Biografie erwähnt. Und das lohnt dann auch, da auf die lange Strecke zu gehen?
Ja, das gibt keine neue Biografie im eigentlichen Sinn. Das ist die von Manfred Kühn. Die ist von 2004. Die wurde jetzt neu aufgelegt in einer Sonderausgabe beim Beck Verlag. Die wurde 2004, als das letzte Kant-Jubiläum war. Kant wurde ja 80, das heißt, man hat immer 80 Jahre und dann nochmal 20 Jahre, bis das nächste Jubiläum ansteht. Diese Biografie, ich meine, Biografien von Philosophen sind kompliziert. Viele Philosophen finden, dass man eigentlich über Philosophen gar keine Biografien schreiben sollte. Also Heidegger sagt ja berühmterweise über Aristoteles, er wurde geboren, lebte und starb. Es interessiert das Leben nicht, es interessiert nur der Gedanke. Und Heinrich Heine hat dann auch über Kant mal gesagt, die Lebensgeschichte Kants ist schwer zu beschreiben, denn er hatte weder Leben noch Geschichte. Das ist das Klischee über Kant, das ist ein Langweiler, da gibt's irgendwie nichts. Und das sind so diese typischen, er hat diesen wahnsinnig regelmäßigen Tagesablauf, aufstehen, Mittagessen, spazieren gehen, ins Bett, nächster Tag genau gleich.
Trotzdem kann man eine dicke Biografie offenbar schreiben.
Ja, die von Manfred Kühn ist wirklich sehr gut, weil sie auch wirklich auf den allerersten Seiten eigentlich klar macht, woher kommt dieses Kant-Bild. Das kommt daher, dass die einzigen wirklich zuverlässigen Biografen sind diese drei Freunde von ihm, die den alten Kant gekannt haben. Die haben den Kant ab 60 gekannt, der ein eigenes Haus hatte und diesen sehr regelmäßigen Tagesablauf hatte. Wir haben sehr wenige Quellen zum jungen Kant, der irgendwie mit russischen Offizieren irgendwie lustige Partys feierte. All diese Dinge sind so ein bisschen verschwunden in der Vergangenheit. Und insofern, diese Biografie lohnt allein schon deswegen, weil sie irgendwie klar macht, wie die Quellenlage ist und weil sie Kant einordnet in dieses komplizierte 18. Jahrhundert. Also wer sich wirklich da ein bisschen auf die lange Strecke begeben möchte, es lohnt sich trotz allem immer wieder auch Biografien von Philosophen zu lesen, finde ich.
Zum Beispiel hier die große Kant-Biografie von Manfred Kühn. Und jetzt, als du so über diese lange Strecke gesprochen hast, hat sich doch wieder der Zeitökonom in mir gemeldet, hat für den schnellen Zugriff auf Kant das knappe Büchlein. Was könntest du da richtig empfehlen?
Ja, es gibt eins, das heißt Klarsicht mit Kant. Das wurde 2004 als Kant für Gestresste schon veröffentlicht. Das ist eine reine Zitatsammlung, immerhin thematisch geordnet. Wenn man da durchliest, hat man dann vielleicht schon so ein bisschen eine Idee. Es gibt das auch in einer viel populäreren Version, die heißt Immanuel Kant, tu das, was dich glücklich macht, unterhaltsame Lebensweisheiten. Da kommt dann aber auch alles, also Kant, ein Zitat über, warum Kaffee irgendwie nicht gut ist oder so, wo man dann denkt, ja, also wahnsinnig thematisch, weder für Leben noch Werk, so sehr, sehr eingängig. Es gibt von Eduard Zwierlein ein Buch, das heißt Krummes Holz, aufrechter Gang, Immanuel Kant als Weisheitslehrer. Das ist im Verlag Karl Alber erschienen, einem sehr renommierten philosophischen Verlag. Da werden auch Zitate zusammengestellt, aber thematisch geordnet und immer eingeführt. Da würde ich denken, also das wäre so der Kant für Gestresste, zu dem man am meisten greifen sollte. Da kann man sich durch die ganzen Kant-Themen in relativ knapper Form durchbewegen und hat dann auch noch für die Party das Zitat bereit.
Und dieser Titel bezieht sich doch auf eins der wenigen Kant-Zitate, die sogar ich so halbwegs kenne, dass der Mensch aus so krummem Holz gezimmert sei oder gemacht sei.
Aus dem wird nichts Gerades werden. Genau.
Das fand ich doch immer sehr sympathisch, dieses Menschenbild.
Ja, Kant ist durchaus Realist auch, ja.
Jemand wie Kant, also eine so prägende Figur, die hat doch zumindest im deutschen Kosmos doch bestimmt auch Schriftsteller beschäftigt. Wir waren ja vorhin schon bei der Graphic Novel, also bei einem erzählenden Zugang zu Kant. Gibt es auch bestimmt auch in der Belletristik, oder?
Ja, es gab jetzt zuletzt, den mochte ich sehr gerne, den Roman von Felix Heidenreich, Der Diener des Philosophen, bei Wallstein erschienen. Das ist eine sehr raffinierter Roman über Kants Verhältnis zu seinem Diener Lampe und zu einem seiner frühen Biografen Wasianski. Ich glaube, damit lernt man nicht so viel Grundsätzliches über Kant, aber sehr viel über seine Biografie und man hat einfach ein literarisches Vergnügen dran. Es gibt noch einen zweiten Roman, den ich jetzt gelesen habe, Michael Lichtwag-Aschoff, Der Perückenmacher von Königsberg, eine schwierige Freundschaft mit Immanuel Kant. Das ist sozusagen die Fantasie, dass ein Perückenmacher mit Kant sich befreundet habe und da glaube ich, das ist ein Buch, was sich sehr stark eben auch an dieser Rassismusfrage abarbeitet, die, und das muss man schon sagen, sehr präsent ist im Moment. Und fand ich von dem her auch interessant.
Und jetzt habe ich nicht genau herausgehört, bei all diesen Büchern, über die du jetzt gesprochen hast, war da dein neuestes Kant-Lieblingsbuch schon dabei oder ist das nochmal was anderes?
Also viele, die ich jetzt erwähnt habe, fand ich toll. Also ich muss auch wirklich sagen, es war ein Vergnügen, mich da durchzulesen, weil wir jetzt eben gerade schon beim Rassismus waren, was ich wirklich interessant und auch so ein bisschen abgefahren fand, war ein Buch von Wolfgang Schmale, das heißt so Hashtag Immanuel Kant, Kosmopolit digital im postkolonialen Zeitalter, im Mitteldeutschen Verlag erschienen vor wenigen Monaten. Und das ist ein ganz eigenartiges Buch, weil es einerseits sozusagen auf Dutzenden von Seiten sehr empirisch durchgeht, wo und wie taucht Kant im Internet auf. Also in den Social Media, auf YouTube-Kanälen. Wenn ich nach Kant suche, wie sind die Wikipedia-Artikel aufgebaut? Das heißt, es ist sehr, sehr empirisch. Was schreiben afrikanische Zeitungen über Kant? Was indische? Wie ist er in Südamerika? Und da kommt man eben dann, also rein quantitativ. Wie viel kommt er vor? Ist er der größte Aufklärer? Ist er oft, nicht immer. Manchmal ist Rousseau oder Voltaire wichtiger, also je nachdem, wo man gerade ist. Und wird da die postkoloniale Kritik aufgegriffen? Wird da diese Rassismuskritik aufgegriffen? Das ist auch die Frage. Und es ist ganz oft der Fall, dass das nicht so ist. Also bei Google, bei den häufigsten Suchanfragen zu Kant, ist es nur in Deutschland, dass Kant und Rassismus eine häufige Suchanfrage ist, interessanterweise. In allen anderen Ländern geht es um kategorischen Imperativ und Aufklärung. Und was Wolfgang Schmale dann macht, so ganz am Ende dieser langen empirischen Untersuchung, ist, dass er dann nochmal sehr, sehr pointiert auf diese postkoloniale Rassismuskritik eingeht und sie in ihrem Umfang versucht einzuordnen und zu sagen, ja, es gibt diesen Rassismus, die Kritik ist nicht falsch, aber dann versucht er nochmal als Historiker zu zeigen, gibt es eine Abhängigkeit vom Aufklärungsdenken hin zur Gewalt dieser Epoche des Kolonialismus. Und er sagt, tendenziell eher nein. Also sind sozusagen separate Dinge, die gleichzeitig passieren. Das Aufklärungsphilosophische ist nicht das, was dazu führt, dass die Kolonialherren dann in die Welt aufschwärmen und Menschen unterdrücken. Eine interessante These, das kann man so machen. Und es ist irgendwie auch interessant, weil er versucht zu zeigen, dass diese Kritik, so sehr sie auch wichtig ist, noch nicht überall in gleicher Weise sozusagen geäußert wird oder teilweise auch fast irrelevant ist für das Image von Immanuel Kant. Das ist ein ganz interessantes und etwas seltsames Buch, was ich aber auch irgendwie gerne gelesen habe.
Also eins der neuen Lieblingsbücher in Sachen Kant für Catherine Newmark von Wolfgang Schmale, Immanuel Kant, Kosmopolit digital im postkolonialen Zeitalter. Wir haben geredet über die dicke Biografie, über Zitatsammlungen, über eine Graphic Novel in Sachen Immanuel Kant. Sie finden diese Titel auch auf unserer Homepage. Wir haben eine eigene Kant-Seite gebaut auf deutschlandfunkkultur.de. Heute am 300. Geburtstag von Kant haben wir über ihn geredet mit Catherine Newmark. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen, der hatte 2001 einen riesigen Erfolg international mit seinem Roman Die Korrekturen. Und ein Jahr nach diesem Roman hat Franzen seinen ersten Essayband veröffentlicht. Mit Texten zum Beispiel über seinen kranken Vater oder über das Rauchen oder das Zusammenleben von schwarzen und weißen Menschen in den USA. Diesen Essayband gibt es jetzt als Hörbuch und davon ist mein Kollege Tobias Wenzel sehr angetan. Er lässt uns hier erstmal reinhören.
Mit dem Ziel, die Emissionen der Nachbarn unter mir einzudämmen, habe ich schon zur Dichtpistole gegriffen, um die Ritzen zwischen Dielen und Fußleisten in meiner Wohnung zu versiegeln.
Seine Abneigung gegen Zigarettenrauch beschreibt Jonathan Franzen sehr anschaulich im Essay Asche lesen, nicht ohne direkt danach gewitzt zu gestehen, dass er selbst immer noch Raucher sei. Von seiner Studienzeit in Deutschland Anfang der 80er, zu Zeiten des Kalten Kriegs also, knüpft er eine überraschende Verbindung zu seinem damaligen Zigarettenkonsum.
Zigaretten sind ein fester Bestandteil moderner Kriegführung, des Soldaten bester Freund. Und so wurde das Rauchen in einer Zeit, in der ein wahrscheinlicher Kriegsschauplatz mein Wohnzimmer war, zu einem Symbol meiner hilflosen zivilen Teilnahme am Kalten Krieg.
In allen 14 Essays dieses Hörbuchs erweist sich Franzen als Assoziationsakrobat. Es ist eine große Freude, seinen originellen wie klugen Gedankengängen zu folgen, die oft durch Erinnerungen an seine Familie aus dem Mittleren Westen angestoßen werden. Etwa an die Alzheimer-Krankheit seines Vaters, der zuerst vergaß, die Scheinwerfer des Autos auszuschalten. Als Jonathan Franzen aber einmal wochenlang mit dem Vater allein war, erschien er ihm unauffällig. Das sei wohl Wunschdenken gewesen und habe mit den Wirkmechanismen des Verstandes zu tun.
Im Blumenmuster eines Bezugsstoffs erkennen wir ausdrucksvolle Gesichter. Unablässig füllen wir Leerstellen aus. In gleicher Weise neigte ich wohl dazu, über das Schweigen und die Absenzen meines Vaters hinwegzugehen und ihn als denselben alten, gänzlich ganzen Earl Franzen zu sehen. Ich brauchte ihn weiterhin als Akteur in der Geschichte meiner selbst.
Die meisten Essays aus den Jahren 1994 bis 2001 sind gut gealtert. Seiner Zeit sogar etwas voraus in puncto Sensibilität erscheint der Essay »Die erste Stadt« von 1995. Franzen entlarvt da den latenten Rassismus in den weißen Vororten der USA. Als er in Philadelphia lebt, ist er verblüfft von der Herzlichkeit des schwarzen Personals in den Supermärkten und Einkaufszentren, die kaum Weiße aufsuchen.
Da ich wusste, dass ein schwarzer Kunde in einem überwiegend von Weißen frequentierten Supermarkt oder Einkaufszentrum vermutlich etwas ganz anderes erlebt hätte, fragte ich mich unwillkürlich, ob die Höflichkeit nicht im Wortsinn beispielhaft gemeint war. Nämlich so: Wir möchten gern so behandelt werden, wie wir Sie behandeln.
Sascha Rotermund liest diese zum Nachdenken anregenden Essays zum Glück viel freundlicher und lebhafter, als es der neurotische Autor selbst tun würde. Franzen kokettiert sogar mit seinen Neurosen, um Tragikomik zu erzeugen. Etwa als er sich erinnert, wie ein Fernsehporträt über ihn in dem Vorort von St. Louis, Missouri gedreht wurde, in dem er aufgewachsen war. Da prallten Welten aufeinander. Scheuer Autor versus Produzent, der von ihm auf Zuruf emotionale Aussagen über Kindheit und Ort verlangte.
Greg runzelt die Stirn. Etwas Spezifischeres über das Viertel, bitte. Naja, man sieht ja, es ist Vorstadt. Etwas über die Leute, die hier so leben. Über die Leute, die jetzt hier leben, denke ich, dass es nicht die sind, die einmal hier gelebt haben und dass ich sie deswegen hasse. Ich denke, dass ich vor Wut sterben würde, müsste ich in dieser Straße leben, in der ich einmal so glücklich war. Ich denke, dass diese Straße, meine Erinnerung an sie, mir gehört.
Anleitung zum Alleinsein ist ein bereicherndes Hörbuch, denn Jonathan Franzen gewährt uns darin berührende wie komische Einblicke in sein Leben und erhellende Analysen der US-amerikanischen Gesellschaft und unserer Welt.
Anleitung zum Alleinsein, die Essays von Jonathan Franzen. Übersetzt wurden sie hier. Das ist eine Neuübersetzung von Eike Schönfeld und die Lesung kommt von Sascha Rotermund. Erschienen ist sie heute im Hörverlag und die gibt es als Download, die Lesung. 11,5 Stunden dauert es, das anzuhören. Dieses Vergnügen mit diesen Essays, 23 Euro knapp ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Lorelei, so heißt das neue Buch des Schriftstellers Andreas Stichmann. Ein Band mit 8 Erzählungen ist das. Und Lorelei, dieser Titel, das ruft die deutsche Rheinromantik auf den Rheinfischer, der vom betörenden Singen der Lorelei mit dem goldenen Haar in die nasse Tiefe gerissen wird im Lorelei-Gedicht von Heinrich Heine. Jedenfalls bei mir ruft es das auf. Samuel Harm hat die Erzählung von Andreas Stichmann gelesen. Seien Sie willkommen, guten Tag.
Guten Morgen.
Ja, wie romantisch und wie gefährlich wird es denn in diesen Erzählungen jetzt so im Umfeld des Titels?
Ja, also die Romantik, die Zeit der Mythen, das ist bei Stichmann definitiv vorbei. Und das heißt auch, dass die in Deutschland ja äußerst beliebte Lorelei gewissermaßen ausgedient hat. In dem Erzählband ist die Gefahr, der Konflikt insgesamt nicht mehr besonders heldenhaft oder gefühlvoll inszeniert, wie man sich das vielleicht bei dem Titel denken könnte. Es geht in den Erzählungen, die alle in unserer Zeit spielen, eher abgebrüht zu, mit Ausflügen ins Heitere und Kuriose. Die Lorelei ist da halt nur noch ein Slogan, ein Zitat. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, in der wir einem Punkmädchen namens Mott durch Bonn folgen. Das hat einen merkwürdigen Fable für den Rhein und verfasst am Ende der Geschichte ein Gedicht, das mit den Versen endet: Grunzt du, du Wasser, du flüssiger Hund, ich grunze mit, ach, all beauty must die, vorbei, Lorelei. Und das ist bei Stichmann vom Mythos übrig geblieben.
Vorbei, Lorelei. Na gut, aber andererseits, weil Sie von der Gefahr auch geredet haben und dem Unheldenhaften. Es gibt auch eine Erzählung, die Dynamitfischen heißt. Das klingt ja nun nicht unbedenklich, was Gefahren angeht, oder?
Ja, die spielt im indonesischen Makassar, ist eine der längeren Geschichten und erzählt aus drei Perspektiven von einem denkwürdigen Ausflug. Ein deutscher Journalist, ein Südostasien-Korrespondent, will über angebliche terroristische Umtriebe recherchieren, von denen er gehört hat. Es geht um einen mysteriösen Robbenmann, der sich gegen die US-amerikanischen Fischer zur Wehr setzt. Alles bleibt ein bisschen vage und mutmaßlich. Er wird dabei begleitet von einem lokalen Guide. Später tritt noch dessen Schwester in Erscheinung. Und während die Perspektiven zwischen diesen drei Figuren wechseln, entspinnt sich die Geschichte. Dabei geht es um westliche Arroganz und auch Ignoranz. Wiederum darum, wie sich die Einheimischen verleugnen, um den Touristen zu gefallen, weil die halt ganz klare Vorstellungen haben, wie man sich dort vor Ort nun mal gibt. Und ganz grundsätzlich um die Frage, wie man sich nach außen gibt und dabei nach innen denkt, also diese Diskrepanz. Am Ende löst sich wenig bis nichts auf, weder in Bezug auf diese Terroristen, das ist dann tatsächlich ein Mythos, der Mythos bleibt. Auch die Biografien der Beteiligten bleiben unklar und das ist typisch für Stichmann. Also es flackert noch einmal kurz auf am Ende, ein letztes gut ausgeleuchtetes Bild und das war's dann.
Das heißt, diese Methode aus dieser Erzählung, die wendet er auch in den anderen Erzählungen des Bandes an, ja?
Es gibt schon sozusagen Methoden, die sich wiederholen tatsächlich. Thematisch sind die Erzählungen breit gestreut. Es geht um die erwähnten Punks, dann um verwitwete Nachbarn, die sich im Alter näher kommen, in einer ganz merkwürdigen Schlafzimmerszene. Dann um einen Grasdealer, um einen Familienvater in der Midlife-Crisis. Aber was alle Figuren eint, ist die Perspektive, mit der Stichmann sie sozusagen ins Licht setzt. Die Figuren treten einem nicht in exaltierter Detailpracht vor die Augen. Das sind vielmehr zwar schwach, aber gut ausgeleuchtete Skizzen von Menschen, die einer Sehnsucht folgen, einer Bestimmung Folge leisten. Aber eben ohne das große Tamtam des Scheiterns oder des Gelingens. Alles bleibt ein bisschen matt, unerreicht, ja, unvollständig. Und was mir dabei so gefallen hat, ist, dass Stichmann dabei ohne beißenden Sarkasmus auskommt. Also er liefert seine Figuren nicht aus, um einen guten Gag hinzukriegen.
Und welche dieser Erzählungen ohne Tamtam, wie Sie so schön sagen, hat Ihnen nochmal besonders gut gefallen?
Also jetzt, wo ich den Grasdealer schon erwähnt habe, die Erzählung heißt Warum schon wieder zu Wartan? Und da möchte der Ich-Erzähler vor einer Party Gras bei seinem Dealer kaufen. Aber auf das Treffen hat er gar keine Lust, weil dieser Dealer jedes Mal anfängt, von seinem Leben zu erzählen, das sehr tragisch war. Ermordung des Vaters, Flucht nach Europa, Erfahrungen mit Schleusern, eine unglückliche Liebe. Und irgendwann sagt dieser Ich-Erzähler, aber wo wollen wir das alles nochmal hören? Und Wartan kommt in dieser Geschichte, die nur 5 Seiten hat, gar nicht zu Wort, sondern es ist immer dieser Ich-Erzähler, der etwas erzählt, das er gar nicht erzählt bekommen will. Das ist lustig und flott und so gut geschrieben, dass man die Traurigkeit an den Rändern fast nicht wahrnimmt.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, die Erzählungen sind bei weitem nicht so dramatisch, romantisch wie Buchtitel und auch einzelne Erzählungstitel versprechen, aber gerade dadurch sind die Erzählungen gut, ja?
Ja, es ist eine entzauberte Welt, die Stichmann uns eröffnet und so etwas wie Hoffnung, Empathie, Liebe, das gibt es hier und da, aber jede Erzählung hat dann doch so eine Untiefe, einen Widerhaken, ein Ja-Aber. Und diese Skepsis gegenüber einem Frohsinn geht bei Stichmann Hand in Hand mit so einer sanften Ironie und beidem bin ich privat, also sozusagen als Leser, sehr gerne gefolgt. Der Schmerz ist bei Stichmann in der Welt und er wird diesem auch habhaft. ohne aber seine Literatur an diesen Schmerz zu veräußern. Und das in diesem kleinen Genre hinzukriegen, ist für mich schon eine große sprachliche Leistung gewesen.
In dem Erzählungsband Lorelei von Andreas Stichmann im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen mit 128 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Samuel Hamen. Was kann der internationale PEN tun, also der internationale Schriftstellerverband für eine friedlichere Welt? Das war die Frage bei einem Treffen des Writers for Peace Committee des PEN in den vergangenen Tagen. Dieses Treffen hat stattgefunden in der slowenischen Stadt Bled und als Delegierte des PEN Berlin war die Potsdamer Autorin Sophie Sumburane dabei. Und jetzt ist sie hier zu uns ins Studio gekommen, was mich sehr freut. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo.
Der Frieden in der Welt, eine friedliche Welt, das ist natürlich ein Riesenthema. In Bled wurde über die aktuellen Konflikte, Kriege gesprochen, in Gaza, in der Ukraine. Schauen wir erstmal auf Gaza und Israel. Wie war das bei den Autorinnen und Autoren, die mit Ihnen dort waren? Es gab wahrscheinlich sehr verschiedene Haltungen zu diesem Krieg, oder?
Genau, also erstmal ist es natürlich wahnsinnig schwierig, sich mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenzusetzen und konstruktiv zu diskutieren, weil jeder die Dinge anders sieht und gleichzeitig war es eine sehr, sehr befruchtende Diskussion, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Wir haben versucht, eine Resolution zu formulieren, die dann hoffentlich im September bei dem internationalen PEN-Treffen verabschiedet werden wird und haben aber dort vor Ort, vor allem in einer öffentlichen Veranstaltung, versucht zu diskutieren, wie AutorInnen und welche Rolle AutorInnen dabei spielen können, auf Konflikte in der Welt aufmerksam zu machen und wie man versuchen kann, Lösungsansätze zu diskutieren. Da war eine Autorin sehr interessant, die stammte aus Pakistan und saß mit einem Palästinensertuch auf dem Podium und sprach in einer Art und Weise, die wir in Deutschland vielleicht bei Diskussionen als befremdlich empfinden würden. Ich fand es aber sehr interessant, wie es möglich war, auch mit sehr differenzierten Meinungen gut ins Gespräch zu kommen, ohne sich gegenseitig am Ende anzubrüllen. Das ist dort nicht passiert. Es war eine sehr, sehr respektvolle Art, miteinander zu reden, auch wenn ich nicht allem zustimmen würde, was dort gesagt wurde.
Und es ist gelungen, auch mit dieser Kollegin aus Pakistan, die eben ja schon, wie Sie beschrieben haben, optisch demonstriert hat, dass sie an der Seite der Palästinenser ist, ausdrücklich auch einen gemeinsamen Standpunkt, den man dann auch in einem Text festhalten kann, zu finden?
Genau, also es ist tatsächlich gelungen, zumal ja eigentlich alle Menschen, die humanistisch unterwegs sind, das Leid der Palästinenser als solches anerkennen sollten und gleichzeitig natürlich den Terrorangriff der Hamas als solchen benennen müssen. Und gleichzeitig sind wir als deutsche Delegierte, haben uns in der Verantwortung gefühlt, auch immer wieder die Belange Israels und der jüdischen Community, Gesellschaft, Kulturlandschaft mit aufs Trapez zu holen und daran zu erinnern, dass dieser Terrorangriff tausende Tote gefordert hat und dass das in dieser Diskussion auf keinen Fall vergessen werden darf. Und das ist, hoffe ich, sehr gut gelungen.
Und können Sie uns sagen, was Sie in dieser Resolution dann fordern werden?
Also das ist natürlich jetzt noch nicht öffentlich, was wir dort fordern werden. Aber es ist im Grunde ähnlich das, was ich gerade gesagt habe. Die Konflikte als solche zu benennen, das Leid auf beiden Seiten als Leid zu benennen, dass es ist, es sterben auf beiden Seiten Menschen und auf beiden Seiten ist ein unfassbares Leid geschehen. Gleichzeitig muss es möglich sein, darauf zu schauen, dass gerade im Gazastreifen Hunger als Kriegswaffe eingesetzt wird und dass das was ist, was man auch kritisieren muss, ohne dabei antisemitische Vorurteile zu bedienen. Mhm. Man muss über Dinge sprechen können, gleichzeitig aber auch das Recht und die Wertschätzung der Menschen gegenüber zum Ausdruck zu bringen, die daran nicht beteiligt sind als Zivilisten.
Und die Methode des PEN International ist dann eben der Appell an die politisch Verantwortlichen? Oder sind Sie auf andere Wirkungsmöglichkeiten von Schriftstellerinnen und Schriftstellern gekommen, die Sie auch dort diskutiert haben?
Genau, also eine besonders interessante Person war natürlich einmal die Autorin, jetzt komme ich zum nächsten Konflikt, aus der Ukraine, die einen sehr, sehr, sehr nahegehenden Appell an uns alle gerichtet hat und neben der Autorin aus Belarus gesessen hat, die in diesen Appell eingestimmt hat. was ich sehr bemerkenswert finde, wenn man sich die politischen Situationen in den jeweiligen Ländern anschaut und wie gerade ukrainische SchriftstellerInnen ja auch russische Kultur boykottieren und zunehmend auch belarussische Kultur. Und ich fand es sehr, sehr interessant, dass diese beiden Personen sehr wertschätzend miteinander ins Gespräch kommen konnten. Gleichzeitig stellte sich die Frage, wann kippt oder wann wird aus SchriftstellerInnentum, das dazu aufruft, Dinge zu tun und appelliert und an Regierungen sich wenden will, wann wird daraus ein Aktivismus? Und ist das vielleicht was, was das SchriftstellerInnensein ausschließt? Kann ich Bücher schreiben und gleichzeitig aktivistisch aktiv sein? Oder bin ich so in meiner Energie ausgelaugt, wenn ich mich aktivistisch in einem Land wie Belarus einsetze, dass ich am Ende gar nicht mehr zum Schreiben komme?
Und ich nehme an, oder das ist jetzt eine reine Vermutung, dass die Kollegin die Schriftstellerin aus der Ukraine eine stärkere Unterstützung am Ende auch mit Waffen für ihr Land wahrscheinlich gefordert hat?
Selbstverständlich, ja. Das war natürlich Teil ihres Appells, immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen, dass die Ukraine Waffenlieferungen braucht und auch darauf aufmerksam zu machen, dass gerade im PEN Ukraine und viele andere an den PEN angegliederte SchriftstellerInnen dabei sind, sich für die Armee freiwillig zu melden und an die Front gehen. Auch ein sehr berühmter Schriftsteller, der vor 2 Jahren den Friedenspreis in Frankfurt bekommen hat, Serhii Shadan, ist jetzt vor ein paar Wochen an die Front gegangen. Und das sind Dinge, die kann ich mir in meiner deutschen privilegierten Situation nur schwer vorstellen, diese Notwendigkeit zu fühlen, eine Waffe in die Hand zu nehmen und am Ende für das Leben des Volkes, für das ich stehe, an die Front in den Krieg zu ziehen.
Und haben Sie auch im Fall der Ukraine beraten oder sogar beschlossen, eine gemeinsame Stellungnahme des PEN International da auf den Weg zu bringen?
Genau, also nachdem die Resolution zu Gaza diskutiert wurde, war relativ schnell klar, dass man nicht das eine machen und das andere lassen kann, sondern dass auch die Ukraine und der Konflikt in dem europäischen Raum der Welt mit benannt werden muss und mit diskutiert werden muss.
Vielleicht schauen wir noch auf etwas, ein anderes Thema, was nochmal eine andere Dimension Ihrer Arbeit aufmacht. Sie haben, habe ich gehört, auch beraten darüber, dass das PEN International ein Young PEN aufmachen möchte, also die jüngere Generation viel stärker als bisher mit ins Boot holen will. Diese Initiative geht wohl maßgeblich von Eger Dündar aus, dem Sohn von Can Dündar, der ja auch bekanntlich in den deutschen PEN-Debatten eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Eger Dündar wurde letztes Jahr als jüngstes Mitglied jemals ins Board des PEN International berufen. Wie sehen denn da die Überlegungen aus für einen Young PEN?
Genau, also die Initiative finde ich sehr interessant. In Slowenien, wir waren ja in Slowenien, gibt es auch schon eine Gründung innerhalb des PENs für einen Young PEN. Der hat aktuell 3 Mitglieder, was daran liegt, dass viele PEN-Zentren einfach sehr überaltert sind. Mhm. Und genau das ist der Ansatz, den Eger Dündar verfolgen möchte, nämlich auch junge SchriftstellerInnen dazu ermutigen, sich für die Freiheit des Wortes, für den Diskurs und das Miteinandersprechen einzusetzen, wofür der PEN ja am Ende auch steht. Und viele Jüngere stehen dort noch vor einer Wand, die eingerissen werden muss.
Dann viel Erfolg dabei bei Ihrem nächsten Treffen, bei dem Sie dabei sind. In den letzten Tagen hat sich das Writers for Peace Committee des PEN International getroffen im slowenischen Bled und aus Potsdam ist die Autorin Sophie Sumbarane zu diesem Treffen gefahren. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Sehr gern, danke.
Straßenkritik.
Guten Morgen, ich bin die Anna Erl aus Garmisch-Partenkirchen. Als letztes gelesen habe ich von Sebastian Fitzek Passagier 23. Ich habe es gestern Nacht ausgelesen, bis 1 Uhr nachts, weil spannend war es dann doch. Aber ja, im Grunde genommen, ich habe bis zum Ende gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es waren so viele Handlungsstränge und immer noch eine Wendung und noch eine Wendung und noch eine Wendung. Also es gab 3 letzte Kapitel mit immer noch mal 9 Wendungen. Und ich fand es einfach zu viel des Guten. Zwar spannend, aber am Ende ohne befriedigendes Gefühl. Vielleicht war ich auch einfach zu müde, als ich es fertig gelesen habe. Aber wie gesagt, als das letzte Kapitel kam, wo dann noch mal die neue Wendung kam und der Mörder dann doch noch mal jemand anders war, bin ich jetzt zu blöd für das Buch oder hat er sich einfach nur gedacht, jetzt mache ich es extra kompliziert, dass es keiner versteht. Aber vielleicht lese ich es nochmal.
In Garmisch hat Anna Erl bis 1 Uhr nachts gelesen, Passagier 23 von Sebastian Fitzek. Das Buch gibt es in einer Taschenbuchausgabe im Knauer Verlag. Da kosten die 430 Seiten 12 Euro.